Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von Barkassen Meier und das hier ist Hubis Hafenschnack. So, moin liebe Hafenschnack-Freundinnen und Freunde, ich bin wieder am Apparat, Huvi am Hafen und diesmal bin ich wieder in der Nähe vom Fischmarkt, sitze in der Seemannsmission Altona und spreche mit Markus Wichmann. Moin Markus.
Moin Huvi, hallo.
Markus, du bist mit der Seemannsmission indirekt verbunden, wir sitzen aber hier, weil wir den Raum nutzen dürfen, da kommen wir gleich noch drauf und du bist, habe ich gerade gelernt, ITF-Inspektor.
Ja.
ITF, vielleicht die Übersetzung,
ja? Ja, das ist die International Transport Workers Federation mit Sitz in London und wir sind ein Zusammenschluss von 800 weltweit agierenden Gewerkschaften.
Ah, okay, genau. Das heißt also, ich hätte es ja auf Deutsch gesagt, Transportarbeiterföderation, genau. Und da bist du Inspektor und hast aber jetzt gar keinen Seefahrerweg, ist das richtig?
Genau, ich bin kein Seemann und wäre es eine Zeit lang mal gerne geworden damals. Mhm. Ich bin in Kiel groß geworden, Opa zur See gefahren so wie viele halt in Kiel oder Hamburg hat man irgendwie maritimen Bezug. Ich bin aber über Umwege eigentlich zur ITF gekommen. Mhm. Ich habe erst von 2008 bis 2020 bei der Seemannsmission hier im Hafen gearbeitet.
Ja, im Dukdalben, glaube ich, ne? Oder?
Erst im Dukdalben und später habe ich dann die Seafarers Lounges geleitet. Das sind die Einrichtungen für Seeleute von Kreuzfahrtschiffen.
Genau, da kommen wir auch noch drauf, weil das habe ich in der Vorbereitung ja auch gemerkt. Ich war tatsächlich hier schon mal bei Fiete Sturm, den hatte ich schon mal im Podcast, da ging es um die Seemannsmissionen. Und jetzt habe ich ja gelernt, dass es da noch andere Abweichungen gibt, wenn man so möchte, wer wen betreut. Und das, wo wir jetzt ja in der kurzen Zeit ein bisschen auseinanderklamüstern, glaube ich. Genau, das heißt also, das war nämlich auch eine Frage, wie bist du dazu gekommen, weil in der Familie schon Seefahrer waren, weil du hast BWL studiert, weit weg von dem, wo wir jetzt hier sitzen, ne?
Ja.
Und hattest dann immer das Gefühl, du möchtest doch mit Seefahrt zu tun haben oder wie kam es? Mhm.
Also mich hat Seefahrt immer fasziniert, ich hatte mich auch mal als Schiffsmechaniker beworben etc. und habe aber ein paar Jahre gebraucht, um wirklich das zu finden, was ich wollte, ne? Und meine Eltern haben einen kleinen Betrieb geleitet, insofern habe ich eine kaufmännische Ausbildung gemacht und BWL studiert und auch zu Ende gemacht, hat mich aber nicht wirklich glücklich gemacht, muss ich sagen. Also es hat irgendwie was gefehlt und ich bin über Umwege dann mal im Dukdalben gelandet und habe da Zeit verbracht, einen Kaffee getrunken und die Atmosphäre und die Seeleute, das hat mich alles sehr fasziniert und auch irgendwie die Atmosphäre hat mich erinnert an meinen Opa etc., also diese Seemannsgeschichten, wie auch immer die früher, also der Dukdalben wird ja auch so als Haus des Lächelns bezeichnet und da wollte ich bleiben und ich habe die Zeit da ausgesessen als Praktikant und ehrenamtlicher, bis eine Stelle frei wurde.
Mitgeholfen quasi. Ja. Das heißt, auch das muss man nochmal gleich erwähnen, also Dukdalben und die Seemannsmission auch hier in Altona, ich glaube, drei haben wir insgesamt in Hamburg. Die sind ja dafür da, dass die Seefahrer von den Containerschiffen, berichtige mich, wenn ich falsch bin, oder die wirklich weit zur See fahren, einen Aufenthaltsort vor Ort haben, wo sie hingehen können, telefonieren können, sich Unterstützung suchen und sonstiges, richtig?
Genau, aber eben nicht nur Containerschiffe, sondern auch die Bulk Carrier oder allgemein die Handelsschiffe hier im Hafen.
Ja, ne? Okay, genau, die Handelsschiffe, dann so, das meinte ich nämlich auch, weil als nächster Schritt, du hast die Seafarers Lounge mitbegründet, ist das so? Genau. Was ist das denn? Weil das sind ja nicht die Handelsschiffe.
Genau, das ist für die Seeleute von Kreuzfahrtschiffen. Mhm. Und da wurde eigentlich früher davon ausgegangen, ja, die brauchen gar keine Unterstützung, die leben doch da, wo andere Urlaub machen. Und ja, das ist, was natürlich ein Irrglaube war. Wir haben es haben die Seafarers Launch 2009 eröffnet und damals im in der Hafen City in dem provisorischen Kreuzfahrtterminal. Und da haben die Seeleute von den Kreuzfahrtschiffen uns sehr schnell die Bude eingerannt. Wir waren in so einem kleinen Container und von der Queen Mary kamen 300-400 Seeleute am Tag. Das war schon sehr abenteuerlich.
Weil die so eine Anlaufstelle bisher nicht hatten. Ja, ich sag mal, im Duktalden war es nicht ihr Umfeld, richtig? Ja. So. Und weil die den Bedarf hatten. Das heißt, ihr habt was eröffnet, was anscheinend total nötig war.
Total nötig bei fast allen Kreuzfahrtschiffen. Ja. Bei einigen würde ich tatsächlich sagen, wäre das nicht nötig, aber beim Großteil der Kreuzfahrtschiffe, bei den Großen ganz sicher. Wir haben dann nach dem Vorbild von der Seemannsmission in Venedig gehandelt. Die hatten schon sowas und ja, es herrschte großer Bedarf. Also an Telefonie, Telefonkarten, Internetkarten und Geldüberweisung. Chips aus der Heimat.
Na gut, sind denn Kreuzfahrtseeleute länger unterwegs auf See, würde ich mal behaupten, als die auf den Containerschiffen? Oder haben die eine ähnliche Zeit, die sie nicht zu Hause sind?
Die haben eine ähnliche Zeit. Also okay. Ein Großteil der Seeleute kommt ja aus Südostasien und die verbringen 9 bis 10 Monate im Jahr auf See.
Okay. Und jetzt ist ja der Unterschied, ich bleibe nochmal ganz kurz nochmal bei der Kreuzfahrt, dass auf den Kreuzfahrtschiffen natürlich eine ganz andere Arbeitsweise sein wird teilweise. Ich würde jetzt nicht sagen im Maschinenraum und Co. so, aber da sind ja ganz viele Menschen an Bord, die für Service zuständig sind, die tagtäglich vorne stehen und freundlich sein dürfen, sagen wir mal so. Das ist ja auf dem Containerschiff ein bisschen anders, da bist du ja eher versteckter so, ne?
Genau, das ist der große Unterschied, dass man auch auf dem Kreuzfahrtschiff bei der Arbeit dann noch die ganze Zeit lächeln darf.
Ja, genau.
Man wird auch freundlich erinnert daran.
Ja, da kommen wir jetzt gleich noch drauf. Ja. So, und das war damals, glaube ich, auch von Hamburg sogar gewollt oder unterstützt, glaube ich, dass man sowas
gewollt, installiert. Unterstützt. Wir haben kostenfrei die Möglichkeit bekommen, den Container dort zu nutzen.
Okay. Mhm.
Mittlerweile, glaube ich, wird die Seafarers Launch auch regelmäßig finanziell unterstützt von der Stadt Hamburg.
Okay. Mhm. So, dein Weg ging dann aber ja weiter. Die Seafarers Lounge hast du verlassen
Genau. Und
bist dann tatsächlich, du nennst es selber, Anwalt der Seeleute geworden.
Ja, Anwalt der Seeleute, Ansprechpartner der Seeleute, wenn es darum geht.
Im übertragenen Sinne meine ich jetzt, ne?
Ja.
Also nicht Rechtsanwalt, sondern wirklich genau. So als Ansprechpartner.
Ja, also es geht darum, arbeitsrechtliche Beratung anzubieten, aber auch konkrete Unterstützung. Ne? Also ich habe jetzt gerade auch viel mit Seeleuten zu tun, die vor Dubai oder den Emiraten liegen und die Schiffe vom Eigentümer verlassen worden sind. Also unabhängig von der Sache jetzt an der Straße von Hormuz, wo die Seeleute seit 9 Monaten kein Geld bekommen haben, nichts mehr zu essen haben, die angeln auf den Schiffen vor der luxuriösen Skyline von Dubai und es kümmert sich keiner.
Ja. Genau, darauf will ich ein bisschen näher eingehen. Das heißt, du bist also ITF-Inspektor und ihr seid weltweit vernetzt, gewerkschaftlich vernetzt. Und du hattest vorhin schon erwähnt, wie viele Inspektoren gibt es dann weltweit?
Ich glaube, wir haben aktuell 139.
Okay. Das heißt, in fast jedem Hafen der Welt, oder?
In vielen Häfen. Aber jetzt in den Emiraten ist es gewerkschaftliche Arbeit ja nicht geduldet.
Ja.
Afrika befindet sich im Aufbau. Ich glaube, wir sind richtig stark in Nordeuropa, Kanada und Australien, aber auch in den USA und Afrika als Inspektoren vorhanden.
Okay. Und diesen Posten gab es auch schon, bevor du den übernommen hast, oder hast du den
genau
aufgebaut?
Nee, also wir haben hier zwei Inspektoren in Hamburg, ich und mein Kollege Sören. Und die beiden Posten gab es vorher auch schon. Und auf diesen Posten hatte ich auch geschielt, weil irgendwann nach 10, 15 Jahren bei der Seemannsmission war die Zeit für mich dann auch ein bisschen, ja, oder die Sache ein bisschen auserzählt. Und ich wollte Seeleuten auf eine andere Art und Weise helfen, also...
Wie würdest du den Unterschied denn darstellen in der Seemannsmission, wenn ein Seemann da hinkommt, was du jetzt machen kannst für ihn oder was du damals gemacht hast? Wo trennt sich das oder wo überschneidet es sich?
Ich habe da vorgestern erst mit jemandem drüber geredet. Ich glaube, die Seemannsmission unterstützt die Seeleute mehr mit Soft Facts, also emotionale Unterstützung, seelische Unterstützung. Und wir, Hard Facts, also ausstehende Gelder, die müssen an einer Ort und Stelle sofort bezahlt werden, weil wenn das Schiff den Hafen verlässt, ist es schwer, das Geld dann noch nachzufordern. Aber auch wenn Seeleute nach Hause wollen, können wir doch meistens in Hamburg ganz schnell dafür sorgen, dass sie dann auch repatriiert werden oder bei Krankengeld.
Mhm. So, das heißt, du hast ja eine gewisse Macht, so als Inspektor. Wie stelle ich mir das vor? Wie kommen denn die Seeleute auf dich zu oder auf euch zu? Wie erfahrt ihr, dass da ist vielleicht was im Argen oder da müssen wir mal nachgucken?
Also tatsächlich ab und zu durch die Seemannsmission, weil die auch in engem Kontakt mit Seeleuten stehen. Meistens kriegen wir anonyme Hinweise von Seeleuten. Unsere Kontaktdaten sind überall bekannt. Also das läuft tatsächlich meistens über Messenger-Dienste. Und der Seemann möchte auch nicht, dass sein Name genannt wird. Klar. Wir sollen dann die Sache den Mangel bei einer Inspektion an Bord zufällig entdecken. Also wir verkleiden das dann so als Routineinspektion. Wir machen halt auch Routineinspektionen.
Ja. Und ihr habt dann auch auf der Liste, ihr guckt genau nach, gut, das können wir heute teilweise selber sogar durch GPS oder so, welche Schiffe ankommen, wo sie ankommen und so weiter. Und da gibt's wahrscheinlich, wir müssen jetzt keine Namen nennen, um Gottes Willen, aber es gibt dann die schwarzen Schafe bestimmt, wo man sagt, ah, okay, hat das auch was mit den Billigflaggen zu tun? Also ist es ein Unterschied, wenn du auf einem Schiff bist, was tatsächlich ausgeflaggt ist und nicht mehr unter deutschen Flagge fährt?
Auf jeden Fall. Und es gibt auch Unterschiede innerhalb der Flaggenstaaten. Es gibt eine rechtliche Grundlage mit der Maritime Labour Convention, aber die Flaggenstaaten selber unterscheiden sich noch ganz gewaltig, in wie viel Besatzungsstärke an Bord sein muss.
Und okay.
Gewisse Flaggen haben ja auch gar keine Erlaubnis, hier in Europa einzulaufen. Aber natürlich haben wir da unsere Erfahrung und wissen genau, wo es sich lohnt, in Anführungszeichen raufzugehen und wo nicht. Also jetzt bei großen Containerschiffen würde ich eigentlich eher keine Routineinspektion machen. Und ich werde auch nicht müde zu sagen, dass nicht alles schlecht ist. So, okay, ne? Wir sehen natürlich nur die krassen Fälle.
So. Ja, das Feld ploppt dadurch dann auf, weil man in dieser Bubble, sage ich mal, so drin ist. Das denke ich auch so. Also wir wollen jetzt ja gar nicht alles verteufeln, um Gottes Willen. Aber ich denke schon so, auch jetzt in der Vorbereitung, ich meine, wir sehen diese großen Containerriesen hier nach Hamburg reinkommen, große und kleine, wie auch immer.
Ja.
Und wir sehen die Menschen dahinter aber nicht mehr. Das ist doch eine Krux irgendwie so. Ne? Wir leben alle, also der ganze Konsum, den wir wollen und leben oder auch nicht, wie auch immer so. Ne? Aber dass die Menschen dahinter, die auf diesen Schiffen drauf sind, die nehmen wir gar nicht mehr richtig wahr. So, und da seid ihr nah dran.
Ja. Und ja, um das nochmal weiter fortzuführen, die sind ja schon das Rückgrat der Globalisierung auch.
Ja.
Ne? Wenn ein Schiff im Suezkanal quer steht, haben wir vor ein paar Jahren erfahren, dann sind die Supermärkte gleich leer. So 9 von 10 Produkten im Supermarkt kommen vom Schiff. Und bei uns ist es so, also die Seeleute, die im Regelfall aus Philippinen, Indien etc. kommen, die sind auf den Seefahrtsschulen schon über die ITF informiert. Also da geht es ja nur noch darum, kontaktieren Sie uns oder nicht, weil es ist einfach so, bei Reedereien auf den Philippinen oder bei Krügen-Agenturen ist schon auch die Ansage, wenn du dich an die ITF wendest, dann kriegst du nie wieder einen Job. Da gibt es sogenannte Blacklists und die Seeleute haben Heidenangst davor, auch diese sogenannten Blacklists niemals für alle Reedereien gelten. Also seriöse Reedereien interessieren sich nicht für Blacklists, aber...
Okay. Ja, es ist ein irres großes Thema, nehme ich mal an. Und wie kommt ihr auf die Schiffe rauf? Kann ein Kapitän das verweigern?
Wenn das Schiff einen gültigen ITF-Tarifvertrag hat, nicht. Also dann muss er uns für eine Inspektion an Bord lassen. Bei Schiffen ohne ITF-Tarifvertrag, was hier eher die Ausnahme ist, kann er es verweigern. Habe ich in den 5 Jahren jetzt aber erst 2-3 Mal erlebt. Weil wir als ITF ein gutes, funktionierendes, weltweites Netzwerk haben. Also auch, wir sind auch gut connected mit Behörden hier, mit der Wasserschutzpolizei, wenn irgendwas ist. Es kommt eben häufig auch der Fall vor, dass Behörden da jetzt in einigen Punkten nicht weiter wissen und uns dann auch um Rat bitten und wir dann dazukommen. Mhm.
Naja, ich würde es jetzt mal runterbrechen auf unser Gewerbe oder generell. Man hat ja selber auch den Anspruch, einen guten Job zu machen. Um die Mitarbeitenden zu motivieren und so weiter. Ich würde jetzt mal sagen, jetzt auch in unserem Konstrukt, jetzt auch im Hafen oder so, das Neue. Also wir legen ja selber Wert drauf, dass die Sachen rund sind. Und auch bei jeder Besichtigung, die du auch auf einer Barkasse hast, in Sachen Sicherheit und Co., haben wir ja auch alles. Das mag anstrengend sein, gehe ich stark von aus, das wird jeder so empfinden. Aber es dient ja schon der Sicherheit und den Menschen an Bord, dass es denen einigermaßen gut geht. Von dem her gehe ich mal dafür stark davon aus, dass viele Reedereien das ja auch wahrscheinlich mitnutzen als Standard zu sagen, okay, ich möchte die ITF-Regularien erfüllen, damit das auch alles safe ist, ne?
Ja, genau. Also ganz viele Reedereien hier in Hamburg. Es ist auch in den Charterverträgen vorgesehen, dass ein Schiff mit einem ITF-Tarifvertrag geschützt sein muss. Insofern hier in den Gewässern ist das meistens auch der Fall und ja.
Hast du denn, also nee, erstmal vorweg noch, das heißt, wonach guckt ihr, wenn du jetzt an Bord gehst? Was sind so die Aufgaben, die ihr euch anguckt und welche Papiere schaut ihr euch an?
Ich gucke mir eigentlich immer die Crewliste, die Arbeitsverträge, die Arbeits- und Ruhezeiten an, die Gehaltsabrechnung, ob das entsprechend stimmt und vergleiche auch die Arbeits- und Ruhezeitenerfassung mit dem Logbuch gelegentlich. Das macht auf kleinen Containerschiffen hier, den Feederschiffen, immer besonders Sinn, weil die wirklich die härtesten Arbeitszeiten haben. Die haben ja im Hafen nicht mal Pause, weil sie da immer noch von Terminal zu Terminal verholen. Und wenn man da die Seeleute fragt, ich glaube, die meisten würden antworten, wir kommen gar nicht drum herum, die Arbeitszeiten zu fälschen, weil wir ansonsten viel zu wenig Personal haben.
Schwieriges Thema, würde ich mal sagen. Also kann ich mir auch vorstellen, dass das natürlich und eingehalten werden muss. Und wie unterschiedlich sind denn die Gesetzgebungen? Also du sagst, es gibt internationale Regeln. Ja. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es in Europa, in Deutschland extrem hoch ist. Jetzt kommen hier Schiffe an von sonst woher, also aus Asien. Mhm. Welches Mittelmaß haben denn die Regeln, dass es auf einigermaßen gesundem Niveau ist?
Ja, ein gesundes Niveau ist es nicht, würde ich sagen. Ja. Es ist ein Wettbewerb nach unten.
Okay.
Und ein Wettbewerb nach unten, das heißt, die einzelnen Flaggenstaaten stehen in Konkurrenz. Okay. Also die müssen sich ein bisschen annähern, weil ansonsten kein Schiff sich dort registriert, wenn die Regularien zu hoch sind.
Okay. Ja. Das heißt, worauf ich hinaus will, ist so, weißt du bei dem Schiff, das hat die und die Flagge, auf welchem Niveau du prüfen sollst? Machst du Unterschiede?
Das Niveau ist eigentlich immer die Maritime Labour Convention,
die
den gleichen Standard hat. Mhm. Im Einzelfall gucke ich mir dann noch die Flaggenstaatsregularien an, die sich aber immer mehr angenähert haben. Einige machen dann Ausreißer nach unten, wenn sie wieder neue Kunden brauchen.
Ja, okay. Gut, das heißt, es gibt ein einigermaßen gesundes Niveau, was das angeht. Und jetzt seid ihr ja weltweit, wie viel Inspekteure?
139.
Mhm. Wie bist du denn mit denen im Austausch? Habt ihr?
Wir haben alle 4 Jahre ein internationales Treffen. Jetzt auf Zypern war das im letzten Jahr.
Okay.
Dort und ansonsten per Online-Konferenz, Telefon, E-Mail.
Also man kennt sich schon, also bist jetzt nicht mit Sören hier alleine zugange, sondern ihr kennt euch untereinander weltweit, tauscht euch aus und besprecht auch Beispiele, schlimme Beispiele oder sonstiges, so
täglich.
Best Practice, sage ich mal jetzt im positiven Sinne so.
Täglich. Das,
ja,
und
okay.
Das brauchst du auch, weil mit dem, was du erlebst, kannst du nicht immer alleine bleiben. Also das sind schon, also auch im Hamburger Hafen, aber gerade die Fälle, die vor Dubai oder vor Malaysia, diese iranische Schattentankerflotte, da erlebst du Sachen, mit denen du nicht alleine bleiben kannst, sonst kannst du nicht schlafen.
So, das hast du vorhin jetzt auch erwähnt, dass da Schiffe irgendwo liegen, eben gerade vor Iran, die wo nur noch die Seeleute drauf sind anscheinend und die gehören keinem mehr oder die will, also wie kommuniziert ihr da mit denen? Also was kann man da tun?
Die haben Gott sei Dank dann in dem Fall noch eine Internetverbindung. Ansonsten ist es wirklich dramatisch und lebensbedrohlich, ne? Und die Seeleute dürfen nicht an Land, weil sie kein Visum haben und der Staat lässt sie auch nicht an Land, weil das Schiff noch betrieben werden muss. Ansonsten gibt es halt eine Umweltkatastrophe und das...
Und das gilt jetzt für den Kapitän bis runter Maschinist oder wer da alles an Bord ist. So gut, so viele sind es oft nicht mehr auf diesen Schiffen, aber trotzdem.
Mit Notbesetzung dann 15 Leute, aber das betrifft immer die gesamte Crew.
Gut, jetzt habe ich vorhin gesagt, wir sind immer zeitneutral, was den Podcast angeht, aber das würde ich jetzt in dem Fall tatsächlich mal ein bisschen ausschließen. Wie viele Schiffe sind das denn im Moment jetzt so? Jetzt Mitte August, ich sag's mal jetzt, wie es ist. Ne?
Wir haben etwa 380 Schiffe weltweit, die auf den
irgendwo Meeren liegen und
dümpeln vor sich hin. Also ich habe jetzt ein Schiff vor Dubai ohne Navigationslichter, ohne Bunker, also keinen Strom. Das Essen fängt an zu verfaulen und die haben seit Monaten kein Geld. Boah. Jetzt habe ich mich an die Behörden gewendet, die sich nicht interessieren, wenn es um die Rechte der Seeleute geht, aber schon, wenn es darum geht, dass ein Schiff da auseinanderbrechen kann und da eine Umweltkatastrophe geschieht. Und nun habe ich jetzt heute Vormittag von dem Kapitän die Meldung bekommen, dass da tatsächlich jemand an Bord war und sich darum kümmert, dass jetzt Bunker geliefert wird.
Super.
Und etc.
Okay. Wahnsinn. Puh. Mhm. Ja, ich glaube, das ist uns einem nicht so bewusst, was ja, da so genau. Los ist. Ne? Also ja. Wie gesagt, hier noch näher bei uns, wenn man, aber wir sehen die Schiffe, wir leben davon, dass wir die zeigen mit diesen 24.000 Containern. Aber der Background, ich glaube, den machen wir uns zu wenig bewusst. Das muss ich jetzt wirklich sagen. Da kriege ich auch ein bisschen Bauchschmerzen, so, dass das so ist. Also wir müssen aufklären und wir müssen den Leuten helfen. Ich meine, die sorgen dafür, dass wir, was auch immer wir aus Asien kriegen, vieles bräuchten wir vielleicht nicht zwingend so. Also finde ich irre. Wie motivierst du dich denn? Also gibt es dann auch so positive Momente? Hast du mit Seeleuten Kontakt, die wieder glücklich nach Hause gekommen sind oder sonstiges? Das wird ja wahrscheinlich das sein, was einen antreibt, ne?
Genau, da habe ich ganz schnell damit angefangen, eine Datenbank mir einzurichten mit den Dankesmeldungen, weil das ist es, was einen wieder nach vorne bringt. Ja. Ne? Und es gibt ja auch viele Fälle, wo man mal nicht helfen konnte. Und wenn aber, wie heute Morgen jetzt aus der Türkei, habe ich ein Dankes vom Messenger-Dienst halt eine Nachricht bekommen. Ja, danke, ich habe mein Krankengeld bekommen und jetzt hat er wieder Geld für die Familie und Kinder können wieder zur Schule gehen. Also jetzt nicht in der Türkei, aber auf den Philippinen geht es ja auch immer darum, dass die Kinder zur Schule gehen können.
Wir sind leider schon fast am Ende, aber ich muss da nochmal einhaken. Also die Seefahrer, das war in Tuktalm und so weiter, kriegen die ihr Geld auf die Hand meistens noch?
Wenn, sind das meistens unseriöse Agenten. Mittlerweile müssen eigentlich immer so rund so 80% der Gehälter überwiesen werden und 20% auf die Hand. Aber
weil
es gibt noch Ausnahmen.
Teil der Aufgabe ja auch ist, die Löhne einzufordern oder die Heuer, wie auch immer. Und da war ich überrascht, sage ich, puh, Wahnsinn, dass das ja so ein wichtiges Thema ist, weil das ja doch oft anscheinend nicht richtig läuft.
Genau, oder es kommt nicht an oder sogenannte doppelte Buchführung, wenn dann steht, es ist überwiesen, aber wenn du den Kontoauszug vom Seemann siehst, ist nur die Hälfte da und so. Ist vielfältig, aber es ist nicht alles schlecht, ne? Also
wir sind jetzt abgedriftet, also alle, die jetzt zuhören, muss ich auch nochmal sagen, also wir haben natürlich ein Thema, was sehr emotional ist und was mich sehr interessiert, aber es gibt natürlich immer die Guten, aber wir sprechen natürlich jetzt auch über die schwarzen Schafe und das sind diese Themen, sonst wird es euch nicht geben, also deshalb darf man auch mal drüber sprechen. Wir wollen jetzt nicht alles schlecht reden, um Gottes Willen, das nehme ich dich total in Schutz, das war jetzt auch nicht mein Ansinn, aber es hat mich natürlich jetzt auch echt gekriegt. Ja, lieber Markus, da könnten wir noch lange drüber reden. Ich drücke euch sehr die Daumen, macht weiter einen guten Job. Ich glaube, man kann auf die Homepage gehen, auch über die Seemannsmission oder euch finden, also ITF. Genau. Man kann auch Geld spenden und unterstützen, glaube ich, oder ist das eher gewerkschaftlich gar nicht mehr?
Wir sind gewerkschaftlich eigentlich von den Mitgliedern und Vertrags...
Ach so, weit abgesichert.
Also Spenden gerne an die Seemannsmission. Ja, ja. Wir brauchen alle 2 Wochen im Jahr mal ehrenamtliche Unterstützung von Hafenarbeitern für die Action Week, die wieder im September stattfindet.
Okay, super.
Da können gerne, also sich Hafenarbeiter gerne bei uns melden.
Also mitarbeiten ist gewünscht. Super. Es war ein tolles Gespräch, Markus. Vielen Dank dafür. Okay. Ich werde es weiter beobachten und auch mit in mein Leben nehmen und echt drüber reden. Das ist wichtig. Vielen Dank.
Ich danke dir für die Einladung.
Ahoi.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit Barkassen-Meyer, der Szene Hamburg, Ahoi Radio und dem Hamburg Guide.